Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Mein Name ist Henry Becker. Ich komme von der Bibelschule in Breckerfeld. Und ja, ich darf heute mit euch zusammen den Gottesdienst feiern und auch die Predigt halten. Ich freue mich sehr darauf und ich möchte mich ganz herzlich auch beim Musikteam bedanken. Die Lieder haben sehr gut gepasst und bilden eine gute Einleitung zur Predigt auch hin. Weil das, was wir gerade eben gesungen haben, auch diejenigen, die ja des Englischen nicht mächtig sind, die deutsche Übersetzung war ja mit dabei, finde ich auch sehr gut. Dieses, dass wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen einmal, dass dann eigentlich die normale Reaktion ist, wenn uns Gottes Herrlichkeit umgibt, dass wir einfach rücklings oder nach vorne hin auf den Boden fallen und eigentlich nichts anderes tun können, als vor Gott niederzufallen und sagen und bekennen, ja, du bist würdig. Gott ist so allmächtig, er ist so groß, er ist so herrlich und ja, wenn wir ihn einmal sehen dürfen in der Herrlichkeit, wir haben diese schöne Begebenheit, wenn in der Offenbarung, wo Johannes den auferstandenen Jesus begegnet und wenn wir uns das vor Augen führen, okay, Johannes kannte eigentlich Jesus, er war mit ihm unterwegs, beim letzten Abendmahl lag Johannes an Jesu Brust, aber dann, als er Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hat, nicht mehr verhüllt, nicht nur seine menschliche Hülle, sondern wirklich in Herrlichkeit, das Erste, was er macht, ist, er fällt erstmal auf den Boden, er fällt auf sein Angesicht und muss bekennen, ja, Gott ist groß. Und vor Gott, in Gottes Gegenwart, als normale Menschen können wir nicht stehen, sondern wir fallen vor ihm nieder in Anbetung, weil er so herrlich und so allmächtig ist. Das fände ich sehr schön, das passt sehr gut zur Predigt auch, zum Thema, was ich mir heute gestellt habe, was wir gemeinsam betrachten möchten. Da geht es nämlich auch um diese Herrlichkeit Gottes und welche Reaktion das eigentlich von uns fordert. Was wir eigentlich, wie wir darauf reagieren sollten, dass Gott eben ein herrlicher Gott ist. Ich möchte ganz kurz zu Anfang der Predigt zwei Sachen vorstellen, die ich mitgebracht habe. Das eine, also hinten auf dem Tisch, das liegen zwei Sachen aus. Das eine ist ein Adventsbegleiter, den haben wir von der Bibelschule erstellt. Da ist für jeden Tag im Advent eine kurze Andacht drin. So eine DIN A5-Seite kann man ganz gut morgens lesen. Also wenn ihr mal einen Adventskalender anderer Art haben möchtet, bis zum 25. Liegt eben draußen der Adventsbegleiter aus. Den kann man gegen Spender erwerben. Da ist der Spendenrichtsatz so 3 €. Und eine Sache, die wir von der Bibelschule auch rausgebracht haben, das ist die Bibel Kompass für dein Leben. Das ist ein Arbeitsheft zu allen Büchern der Bibel. Also wir haben uns Gedanken gemacht, okay, es gibt viele Bücher oder so Studienhefte zu einzelnen Büchern der Bibel, aber es gibt eben wenig wirklich zur ganzen Bibel. Und deswegen haben wir uns hingesetzt oder Mitarbeiter, wir haben unseren Unterricht zur Hand genommen und dann eben dieses Arbeitsheft erstellt. Das eine, die erste Seite ist immer so eine Übersichtsseite, mit, wo das Buch kurz zusammengefasst wird mit den wichtigsten Daten und Fakten. Und auf der Rückseite gibt es dann immer noch so ein paar Fragen zur eigenen Reflexion. Weil gerade wenn man so im Alten Testament unterwegs ist, wenn man Haggai liest oder Zacharia, Malachi, so von den kleinen Propheten, die liest man oft so durch und fragt sich, okay gut, hat das überhaupt irgendwas mit meinem Leben zu tun oder nicht? Und da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, okay, was haben auch diese Bücher mit unserem Leben zu tun? Also ein Studienheft einfach zu allen Büchern der Bibel. Es gibt auch ein paar Übersichtsseiten zu speziellen Themen, die wir auch erstellt haben. Also wer da Interesse hat, einfach sich mal ja wirklich gut, auf, aber trotzdem übersichtlich noch mit allen Büchern der Bibel mal auseinanderzusetzen. Wer da gerne was hat, kann eben dieses Buch erwerben. Kostet 19,90 €. Also das einfach nur einmal kurz zur Werbung. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, soll es heute um Heiligkeit gehen, soll es heute um Gott gehen. Und dass Gott ein heiliger Gott ist, hat eben auch damit, oder das bewirkt dann oder hat zum Resultat, dass Gott ein Gott ist, der unsere Anbetung und unser Herz immer ganz möchte. Dass er die Nummer 1 in unserem Leben sein möchte und ja, dass er nichts neben sich duldet. Altes Testamentlehrer Rocco Gremmel, der hat mal gesagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Was wir in der Bibel lesen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, er wacht mit Eifer über das, was ihm zusteht. Er wacht mit Eifer über das, was ihm zusteht. Und die Bibel verwendet da immer wieder dieses Bild des Ehebundes. Und das ist genauso, wenn man als Ehemann eifersüchtig auf seine Frau ist, wie sie vielleicht mit anderen umgeht, dann ist es bis zum gewissen Grad ein Recht, was man hat. Weil man als Ehemann den exklusiven Anspruch auf seine Frau hat, den andere Männer nicht haben. Und genauso ist es auch bei Gott. Er ist heilig und er hat einen Anspruch auf unser Herz, den keine andere Sache, den kein anderer Mensch haben darf, weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Erlöser ist und weil er Gott ist, weil er heilig ist. Deswegen gebührt ihm unsere Anbetung und ihm allein. Und wir möchten uns heute mit diesem Thema beschäftigen, Götzen des Herzens. Götzen des Herzens, das hat genau mit dieser Heiligkeit zu tun. Ist Gott wirklich die Nummer eins in meinem Leben? Oder hat sich über die Zeit, meistens ist das ein schleichender Prozess, hat sich über die Zeit was eingeschlichen, was Gott vom ersten Platz in meinem Leben verdrängt hat? Sodass Gott plötzlich nicht mehr die Nummer eins ist, sondern er ist plötzlich nur noch die Nummer zwei oder die Nummer drei und wird immer weiter an den Rand meines Herzens gedrängt, aber er steht nicht mehr im Zentrum. Genau darum soll es heute gehen und wir möchten uns eine ganz bekannte Geschichte eigentlich anschauen, aber eine Geschichte, mir ging es so, ich kenne sie von der Kinderstunde auf, immer wieder hört man die Geschichte vom goldenen Kalb, aber ich habe eigentlich nie verstanden, was das mit mir zu tun hat. Meine Gedanken über diese Geschichte waren, okay, Israel, wie könnt ihr nur so einen Kalb anbeten, aber was das wirklich mit mir zu tun hat und wie oft ich genauso handle wie Israel, nur eben auf eine etwas andere Art und Weise, aber im Grunde genommen vom Kern her mache ich das Gleiche, das war mir überhaupt nicht bewusst. Bis ich mich eben wirklich mit dieser Geschichte mal auseinandergesetzt habe, mich mit ihr beschäftigt habe. Und das möchten wir heute Morgen tun und wir werden leider sehen, wie oft wir selber genauso sind wie das Volk Israel. Dass wir Gott gegen Götzen austauschen, nur dass unsere Götzen eben nicht mehr von Holz und Stein sind oder eben wie bei Israel aus Gold, sondern unsere Götzen sind anderer Art. Deswegen schlagt man mit auf, wer eine Bibel hat und gerne mitlesen möchte, 2. Mose 32, die Verse 1 bis 6. 2. Mose 32, 1 bis 6, wir möchten einmal die Geschichte lesen. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam, da sammelte sich das Volk und Aaron sprach zu ihm, auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ja, man kann wirklich bei dieser Geschichte sich diese Frage stellen, Israel, wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur Gott, der euch mit so mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat, ein paar Monate später eintauschen gegen so eine Götzenstatue? Aber was können wir aus dieser Geschichte für uns lernen? Wie merke ich, ob ich einen Götzen in meinem Leben habe oder nicht? Ich möchte uns zwei Fragen uns mitgeben zur Selbstprüfung. Und zwar das eine ist, wenn ich anfange, anderen Menschen oder anderen Dingen etwas zuzuschreiben, was eigentlich Gott gehört. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Sache mein Götze ist. Wir haben es im Text gelesen, was hat Israel gemacht? Israel, sie machen dieses goldene Kalb und was sagen sie? Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Also eine Sache, die ganz klar Gott getan hat, da sagen sie plötzlich, okay, das hat dieses Kalb gemacht. Den Gott, den wir gerade eben vor 5 Minuten gemacht haben, der hat das gemacht. Und so kann es auch ganz schnell in unserem Leben passieren, dass wir Sachen, die Gott eigentlich gehören, wo Gott die Ehre für gehört, dass wir plötzlich sagen, okay, entweder das habe ich selber gemacht oder das hat jemand anderes gemacht oder das hat irgendeine Sache gemacht. Als Beispiel, wenn man krank ist und man betet dafür, okay, Herr, bitte mach mich gesund. Und man geht dann zum Arzt, was ja legitim ist. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich bin nicht gegen Ärzte und sage nicht, man soll nur beten, sondern natürlich, wir dürfen die Mittel ausnutzen, die Gott uns gibt. Aber wenn man dann gesund ist, dann darf man natürlich dankbar über den Arzt sein, der uns vielleicht das richtige Medikament gegeben hat. Aber wem gebührt eigentlich trotzdem immer noch das allererste Lob dafür? Das gebührt Gott. Weil er ist der Herr über unseren Körper und Gott lässt Krankheit zu und er kann auch Gesundheit schenken. Also wo gehen wir hin? Wem geben wir dann dieses Lob? Geben wir es Gott oder geben wir es nur Menschen? Also das ist das Erste, wenn wir anderen Menschen oder anderen Dingen etwas zuschreiben, was eigentlich Gott zugehört, was eigentlich Gott gehört in erster Linie, dann ist das so ein Indikator, ja, da könnten wir in eine falsche Richtung abdriften. Das kann so ein Moment sein, wo wir abdriften. Und das Zweite, was wir auch haben, hier im Text von Israel, was war das Zweite, was sie gemacht haben? Sie haben angefangen, einer anderen Sache zu dienen. Nämlich, sie haben angefangen, den Götzen zu dienen. Was hat Israel gemacht? Sie haben angefangen, ein Fest zu feiern. Und sie sagen hier, morgen ist ein Fest für den Herrn. Also sie sagen eigentlich, okay, dieser Gott, das ist unser Gott. Dieser Götze, den wir gemacht haben, dieses Kalb ist unser Gott. Und was haben sie gemacht? Sie opferten Brandopfer und Friedensopfer diesem Gott. Also sie haben angefangen, diesem Götterbild, diesen Götzen, diesen Kalb zu opfern. Also sie haben dem Kalb etwas gegeben, was alleine Gott zustand. Nur Gott und ihm allein gebührten ihre Opfer, aber nein, sie haben sie genommen und diesem Kalb gebracht. Und ich finde es sehr interessant, wenn man diese Entwicklung bei einem selber, und ich spreche hier diese Predigt auch immer wieder zu mir, weil dieser Kampf, ist Gott wirklich die Nummer eins oder nicht, das ist ein Kampf, der ständig in unserem Herzen tobt. Calvin hat mal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Wir Menschen beten immer irgendetwas an, unser Herz ist niemals leer. Wir beten immer irgendetwas an. Und entweder wir beten den wahren Gott an, wir beten Gott an, geben ihm die Ehre, fokussieren uns auf ihn. Oder aber wir beten was anderes an. Oft sind es wir selber, dass wir uns selber anbeten, unsere eigene Ehre, unser eigener Ruhm. Wir beten vielleicht andere Menschen an oder wir beten irgendeine Sache an, die wir unbedingt haben möchten. Und am Anfang ist es vielleicht noch so, dass wir sagen, okay, diese Sache dient mir ja. Was wir hatten, okay, wir schreiben dieser Sache Dinge zu, die eigentlich Gott gehören. Wir beten zum Beispiel dann unsere Gesundheit an und sagen, okay, ich lege alle meinen Fokus auf meine Gesundheit. Oder ich sage, okay, diese eine Sache, sie fängt an und oder sie gibt mir ja irgendetwas. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin jemand, ich entspanne mich gerne so, gerade wenn ich von eine Wochenendbibelschule gehalten habe und wenn ich nach Hause komme, dann ist so eine Art, wie ich mich entspanne, dass ich mich einfach zu Hause hinsetze und mir einen Film anschaue. Das ist so eine Art, wo ich runterfahren kann, wo ich entspannen kann. Wo ich sage, okay, da komme ich zur Ruhe, das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja was Gutes, so, ich darf mich entspannen. Aber dann stellt sich diese Frage, okay, ist diese Sache für mich einfach nur eine nette Annehmlichkeit oder diene ich dieser Sache? Und ob ich dieser Sache diene oder nicht, das merke ich ganz persönlich darin, noch wohne ich mit den Schülern auf einer Ebene, also ich wohne mit denen im Internat, ich habe mein eigenes Zimmer, aber ich habe den Schülern angeboten und gesagt, okay, wenn ich zu Hause bin, könnt ihr jederzeit vorbeikommen, wenn ihr ein Gespräch braucht, wenn ihr Seelsorge braucht oder wenn ihr einfach euch mal was von der Seele reden möchtet, dürft ihr vorbeikommen. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich mich gerade hingesetzt habe, mir die Kopfhörer aufgesetzt habe und es mir gerade gemütlich gemacht habe, wenn es dann an der Tür klopft, habe ich schon oft in meinem Herzen beobachtet, wie so ein Kampf tobt. Tust du jetzt so, als ob du gar nicht da bist oder ob du es nicht hörst? Oder sagst du wirklich, okay, ja, ich, ich melde mich, und wenn da ein Schüler ist, der eine Hilfe braucht, der ein Gespräch braucht, dann unterbreche ich meine Sachen und sage, okay, ich nehme mir die Zeit für diesen Schüler. Und das ist für mich in meinem Leben so ein Punkt, wo ich ganz genau weiß, okay, wem diene ich jetzt? Diene ich Gott und sage, okay, ich möchte für dich da sein, ich möchte dir dienen und möchte auch für die Schüler da sein? Oder diene ich meinem Bedürfnis nach Ruhe? Und wenn ich mein Bedürfnis nach Ruhe über die Schüler stelle, ab dem Moment ist es ein Götze. Und nicht, dass mich jemand falsch versteht. Wir Menschen brauchen Ruhe und es ist richtig, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir wirklich auch Ruhe haben. Wir Menschen können nur eine bestimmte Sache tragen. Nur ein bestimmtes Pensum. Aber trotzdem ist immer die Frage, okay, wo ist die Grenze, die ich mir selber setze? Und bei mir weiß ich oft, dass wenn ein Schüler ein Gespräch braucht, oder habe ich bisher auch erlebt, auch wenn ich ein schwieriges Wochenende hinter mir hatte, Gott hat die Kraft dann gegeben, wenn ich sie gebraucht habe. Also Israel fing an, diesen Götzen zu opfern. Sie haben diesen Götzen gedient. Und da hat jemand auch mal zu gesagt, wenn du mir deinen Terminplan zeigst und dazu noch die Umsätze aus deinem Bankkonto, dann kann ich dir sagen, was die Nummer 1 in deinem Leben ist. Wenn du mir deinen Terminplan zeigst, das, wo du die meiste Zeit investierst und wo du das meiste Geld für ausgibst, dann sage ich dir, was die Nummer 1 in deinem Leben ist. Und das ist die Frage an uns heute Morgen, was ist bei uns die Nummer 1 in unserem Leben? Ist es wirklich Gott, dem wir dienen? Ist es Gott, von dem wir alles in allererster Linie erstmal erwarten? Wenn wir ein Problem haben, ist Gott da unsere allererste Anlaufstelle, dass wir sagen, okay Gott, ich habe gerade ein Problem und ich möchte zuallererst dich darum bitten, dass du mir hilfst. Oder wenn uns was Schönes passiert, dass wir zuallererst sagen, ja Gott, danke schön für das Gute, was ich erleben darf in meinem Leben. Weil letztlich bist du derjenige, der es mir schenkt. Auch wenn Menschen mir was Gutes tun, ist es immer Gott, der trotzdem dahinter steht, dem wir dafür Danke sagen dürfen. Also ist Gott wirklich die Nummer 1 in meinem Leben? Oder ist es leider passiert, dass andere Dinge oder vielleicht auch andere Menschen ihn von diesem ersten Platz verdrängt haben, ihm an den Rand gedrängt haben und plötzlich sind uns andere Dinge wichtiger als Gott. Und leider ist es sehr oft nicht so, oder anders gesagt, es ist sehr oft nicht so, dass es von jetzt auf gleich passiert. Dass man sagt, okay, eben war Gott noch die absolute Nummer 1 in meinem Leben und im nächsten Moment ist es plötzlich eine ganz, ganz andere Sache. Sondern Satan, er macht es oft so, dass es ein schleichender Prozess ist. Was haben wir gelesen bei Israel? Mose, er war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Also eine recht lange Zeit. Und in dieser Zeit hat Satan es geschafft, das Herz des Volkes von Gott wegzubringen. Nach 40 Tagen sagt er, okay, jetzt wollen wir aber einen Götzen haben. Also bei uns auch, es kann ein schleichender Prozess sein, dass uns plötzlich eine andere Sache oder ein Mensch, vielleicht unser Lebenspartner, in meinem Fall eine ganz große Gefahr in dem Sinne, wo ich aufpassen muss, ich bin gerade verlobt, ich darf nächste Woche heiraten, das ist was super Schönes und natürlich bin ich gerade auf meine Verlobte fixiert. Und das ist was Normales und was Schönes, natürlich bin ich gerade verliebt. Das ist ganz normal, aber trotzdem zu sagen, okay, auch wenn meine Verlobte gerade ganz, ganz hoch bei mir im Kurs ist, muss ich aufpassen, dass sie Gott nicht vom ersten Platz verdrängt. Da muss ich aufpassen, weil wenn sie den ersten Platz in meinem Leben hat, dann wird das letztlich auch meine Beziehung zu ihr zerstören. Weil ein Mensch war nie dazu gemacht, den ersten Platz in unserem Leben zu haben. Das sollte immer Gott haben. Weil er eben der Heilige, der allmächtige Gott ist. Und es ist sehr spannend, wie gesagt, gerade für mich, wo ich jetzt verlobt bin und auch wir haben Ehevorbereitung und eine Sache, die uns beiden ganz wichtig ist, ist, einander auch treu zu sein. Und wenn die Bibel immer wieder sagt, wenn Gott nicht mehr die Nummer 1 in unserem Leben ist, das vergleicht die Bibel immer wieder mit Ehebruch. Und vorher als Single, klar, man weiß, dass Ehebruch was Schlimmes ist, aber jetzt, wo ich verlobt bin, ist es natürlich nochmal, oder verstehe ich das auf einer anderen Ebene, was es eigentlich heißt, ja, wenn was ein Ehebruch mir antun würde. Wenn ich überlege, okay, meine Verlobte wird mir fremdgehen, was das mit mir machen würde. Und die Bibel sagt, genau das machen wir, wenn Gott nicht mehr die Nummer eins ist. Der Götzendienst im Alten Testament wird immer wieder mit Ehebruch verglichen und auch im Neuen Testament wird dieses Bild gebraucht. Also Gott, wenn Gott nicht mehr die Nummer eins ist, das ist keine Lappalie, nichts, wo man einfach sagen kann, okay, da gehe ich mal eben so drüber hinweg, Gott, okay, gut, bist du eben nicht Nummer eins gewesen, ja, tut mir leid, ich gehe weiter. Nein, die Bibel sagt, das ist ein ganz, ganz gravierendes Problem. Und deswegen hat das auch Konsequenzen und das ist mein zweiter Punkt. Also der erste ist dieser Tausch, dass wir Gott gegen irgendetwas anderes eintauschen und dass Gott nicht mehr die Nummer eins ist. Und dann das zweite ist die Konsequenz. Bei Israel war die eine Konsequenz, dass viele aus dem Volk gestorben sind, dass Gott Gericht geübt hat durch Tod. Und die zweite Konsequenz, die möchten wir uns anschauen, weil es ist die Konsequenz, die häufiger in unserem Leben auftritt. Und das lesen wir in 2. Mose 33, der Vers 7. 2. Mose 33, der Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. In diesem einen Vers wird viermal betont, durch die Sünde des Volkes hat Gott sich aus dem Lager entfernt. Wir haben gelesen, das Zelt, es stand außerhalb des Lagers, fern vom Lager, man musste hinausgehen, um dahin zu kommen, weil es außerhalb des Lagers war. Viermal wird betont, Gott entfernt sich aus der Mitte Israels aufgrund ihres Götzendienstes. Und das ist etwas sehr, sehr Praktisches für uns, weil ich denke, wir alle kennen, oder wahrscheinlich kennen wir alle Zeiten, wo genau das passiert. Wenn wir mit Gott in einer engen Beziehung sind, wenn er die Nummer eins ist in unserem Leben, dann haben wir eine enge Gemeinschaft mit ihm. Aber sobald andere Sachen oder auch andere Menschen sich dazwischen drängen und Gott vom ersten Platz verdrängen in unserem Leben, dann passiert sofort Folgendes: Wir und Gott, wir entfernen uns voneinander. Weil Gott nicht mehr den angestammten Platz in unserem Herzen hat. Weil Gott nicht mehr die Nummer eins in unserem Leben ist, deswegen entfernen wir uns von ihm. Und wir spüren, dass da eine Distanz ist. Und auch hier wieder, wenn wir wieder dieses Bild des Ehebruchs ausgreifen, ist das auch eine ganz normale Reaktion, weil die Bibel ja dieses Bild gebraucht. Ja, wenn ein Partner Ehebruch begeht, dann ist es natürlich so, dass man sich erstmal voneinander distanziert, weil es so eine gravierende Verletzung ist. Weil so viel Schmerz da ist, die Ablehnung, missbrauchtes Vertrauen, man distanziert sich voneinander. Und die Bibel, sie gebraucht eben dieses Bild auch für unsere Beziehung zu Gott. Und ja, wir, oder auch da passiert dann eine Trennung, eine Distanz. Und das muss wieder, man muss es wieder bereinigen mit Gott, um wieder diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zu haben, um wieder ganz nah mit Gott zusammenzukommen. Da muss dieser Götzendienst aufgeräumt werden, weil ansonsten diese Distanz bestehen bleibt und sogar noch immer weiter wächst. Also wenn wir einen Götzen in unserem Leben haben, dann kann es sein, dass Gott uns richtet. Dass Gott uns dafür straft, damit wir wieder zu ihm kommen. Dass Gott uns erzieht. Das kann durch Krankheit sein. Damit meine ich nicht, will ich überhaupt nicht sagen, nicht, dass mich jemand falsch versteht, dass alle Krankheit Strafe Gottes ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Bitte versteht mich nicht falsch, aber Gott kann durch Krankheit, Gott kann Krankheit in unserem Leben zulassen, um uns wieder neu zum Nachdenken bringen. Gott kann zulassen, dass uns vielleicht etwas Schlechtes passiert, dass Schwierigkeiten kommen, dass Probleme vielleicht da sind. Und wir finden in der Bibel sogar das Beispiel, dass Gott sogar Tod als Gericht schicken darf, auch für Gläubige. Es ist Gott sei Dank die Ausnahme, aber wir finden es trotzdem in der Bibel. Aber was immer wieder kommen kann, ist wirklich diese Distanz zwischen uns und Gott. Dass wir uns von Gott entfernen und er sich dann auch von uns entfernt. Es kann aber auch sein, dass Gott uns unseren Götzen wegnehmen muss, damit wir wieder ganz uns auf ihn konzentrieren. Das hat ein Schüler von uns erlebt, das Beispiel möchte ich weitergeben. Der Schüler, der hat eine Zeit lang Muay Thai betrieben. Das ist ein Kampfsport, wo er trainiert hat. Und er hat ein gutes Verhältnis zu seinem Trainer gehabt. Und die beiden haben viel Zeit einfach zusammen gemacht, haben viel zusammen trainiert. Und er hat es gar nicht gemerkt, aber nach und nach wurde ihm das Muay Thai immer wichtiger. Und es wurde zu seinem Götzen. Und dann hat Gott ihm diesen Götzen weggenommen. Er konnte nichts dafür, aber irgendwann haben andere Kollegen von ihm, aus welchen Gründen auch immer, haben angefangen, vor dem Trainer schlecht über ihn zu reden, haben gesagt, du Coach, hier der Schüler, ich sage jetzt den Namen nicht, der redet immer wieder schlecht über dich, der macht dich schlecht, der redet total respektlos über dich, nur dass du es weißt. Und der Schüler, der hat dann am nächsten Tag, der wusste davon gar nichts, der hat am nächsten Tag einfach den Coach angerufen, seinen Trainer, und hat gesagt, du Trainer, wann wollen wir wieder trainieren? Und dann sagte der Trainer zu ihm, nee, also ich habe gehört, du redest so und so über mich, das Training ist für dich beendet, du kannst mir gestohlen bleiben. Er war erstmal völlig vorm Kopf gestoßen und hat gar nicht gewusst, hä, woher kommt das jetzt? Aber das lag eben daran, dass andere ihn schlecht gemacht haben. Und im Nachhinein hat er aber gemerkt, okay, Gott musste mir das wegnehmen, weil es mir zu wichtig geworden ist. Weil mein Hobby mir zu wichtig geworden ist, deswegen musste es Gott mir wegnehmen, damit ich mich wieder mehr auf Gott konzentrieren kann. Also wenn wir einen Götzen in unserem Leben haben, dann kann es sein, dass Gott uns diesen Götzen auch wegnimmt. Wenn uns unsere Arbeit zum Götzen wird, kann es sogar sein, dass wir entweder Misserfolge auf Arbeit haben, dass Dinge plötzlich uns nicht mehr gelingen, oder es kann sogar sein, dass Gott zulässt, dass wir gekündigt werden, damit wir uns wieder neu auf ihn fokussieren. Und das macht Gott nicht, um uns eins auszuwischen, sondern Gott macht es, damit wir uns wieder neu auf ihn ausrichten. Denn das Ziel von Gottes Erziehung ist immer, dass wir wieder zurück zu ihm kommen. Wenn irgendwas anderes den ersten Platz in seinem Leben, in unserem Leben eingenommen hat, dann ist Gottes Ziel immer wieder, dass wir neu zu ihm kommen. Dass wir ihn wieder neu suchen. Und auch das war Gottes Ziel auch immer wieder bei Israel, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen. Immer wieder, wenn Israel in so einer Phase des Götzendienstes war, dann hat Gott Gericht geschickt durch andere Nationen oder durch Plagen. Immer mit dem Ziel, dass Israel wieder zurück zu ihm kommt. Dass sie zu ihm anrufen, ihn um Hilfe bitten und dann wieder zurück zu ihm kommt. Und das hat auch sehr häufig funktioniert, dass Israel zurück zu ihm gekommen ist. Also wie sollen wir damit umgehen, wenn wir heute Morgen hier sind und merken, okay, vielleicht ist da irgendetwas, was mir in meinem Leben zu wichtig ist. Vielleicht hat irgendwas in meinem Leben Gott vom ersten Platz verdrängt. Wie sollen wir damit umgehen? Und das ist das Dritte, was wir uns heute Morgen anschauen möchten. Die Götzenjagd habe ich es mal genannt. Die Götzenjagd. Und hier möchten wir eine Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament ziehen. Einmal zwischen dem, was wir gelesen haben, dem Ereignis vom goldenen Kalb und einer Stelle aus Jakobus, weil die beiden sehr, sehr gut beides verdeutlichen. Einmal im Alten und Neuen Testament, da sehen wir einmal beides nur etwas anders ausgedrückt. Aber wir sehen die gleichen Vorgänge. 2. Mose 32, der Vers 20. 2. Mose 32, der Vers 20. Da lesen wir, und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Man könnte meinen, Mose, er macht hier alles, was in seiner Macht steht, um diesen Götzen restlos zu vernichten. Es reichte nicht aus, dass er den Götzen verbrannt hat. Er musste es auch noch zu Pulver zermalmen, er musste es aus Wasser streuen und er hat es dann noch den Israel zu trinken gegeben. Er wollte wirklich sicher gehen, dass dieser Götze restlos vernichtet ist. Und hier von Mose können wir lernen, dass er radikal gegen den Götzen von Israel vorgeht. Mose hat den Götzen nicht auf die leichte Schulter genommen. Er hat nicht gesagt, okay, da ist ein Götze, ja gut, wir stellen den mal einfach nur so beiseite, wir tun ihn an den Rand des Lagers. Sondern Mose hat gesagt, dieser Götze muss restlos zerstört werden. Wir können nicht jeden Götzen in unserem Leben zerstören, das ist auch nicht Gottes Wille, aber wir müssen sehr aufpassen, wenn wir Götzen in unserem Leben haben. Ein Beispiel, auf mich schaue, okay, meine Partnerin ist mir sehr wichtig, meine Verlobte, und auch wenn hier verheiratete Ehepaare unter uns sind, da ist es ganz normal, dass der Partner einem wichtig ist. Und da steht man immer wieder in diesem Kampf, okay, wer ist jetzt die Nummer eins in meinem Leben? Ist es Gott oder ist es meine Partnerin oder mein Partner? Und wir können jetzt nicht sagen, okay, du Liebling, du bist mein Götze gewesen, also die Bibel gebietet mir jetzt, ich muss dich 6 Fuß unter die Erde bringen, also ich muss dich umbringen, weil du bist ja mein Götze. Das sagt die Bibel nicht. Aber wir müssen da radikal sein und aufpassen, dass wir sagen, okay, wir müssen das im Blick haben, zu sagen, ja, Gott muss die Nummer eins sein und ich möchte darauf fokussiert sein. Ich möchte dafür kämpfen, dass Gott die Nummer eins ist. Dass ich mir zum Beispiel regelmäßig meine stille Zeit nehme. Dass ich Zeit mit Gott verbringe und nicht nur Zeit mit meinem Partner. Wenn wir nicht rigoros mit unseren Götzen sind, dann wäre das so, als wenn ein Alkoholiker, der trocken ist seit einem Jahr, sagt, okay, gut, ich bin jetzt seit einem Jahr trocken, ist ja jetzt alles halb so wild, ich kann mir ja mal ein Gläschen Wein gönnen. Einer meiner Freunde ist trockener Alkoholiker und der sagt, das Zeug fasse ich nicht an. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich ein Gläschen Wein mir gönnen würde, ich würde rückfällig werden. Der ist rigoros darin, weil er um die Gefahr weiß. Und das Gleiche sollten wir uns zum Vorbild nehmen, zu sagen, ja, ich möchte rigoros darin sein, Gott auf den ersten Platz in meinem Leben zu haben. Und möchte da das im Blick haben und mich darauf fokussieren. Wenn wir auch hier wieder dieses Beispiel der Beziehung nehmen, die Gott immer wieder, was Gott uns ja sagt, im Bild des Ehebruchs. Jetzt erst gestern oder vorgestern habe ich mit jemandem geredet, der meinte, okay, der Mann war Flugbegleiter, er war verheiratet und er hat irgendwann gesagt, okay, ich kann keine Langstreckenflüge mehr machen. Also keine Flüge mit Langzeitaufenthalt irgendwo. Weil es zu verführerisch ist für mich. Du hast dann die ganzen netten Stewardessen da und bist mit denen mehrere Tage zusammen in einem Hotel und hast quasi Langeweile. Da hat er gesagt, das geht nicht. Ich kann das als verheirateter Mann nicht machen. Das bringt mich zu sehr in die Gefahr, Ehebruch zu begehen. Als Mann oder jetzt bei mir als Verlobter kann ich auch nicht sagen, okay, ich fange an, wild mit irgendwelchen Frauen zu flirten, weil mich das in Gefahr bringen würde. Das ist schon der erste Schritt zum Ehebruch. Da muss ich sagen, nein, ich bin radikal darin, meiner Frau oder meiner Verlobten treu zu sein. Und das sagt uns die Bibel auch bei Gott, da müssen wir radikal sein und sagen, Gott, du hast den ersten Platz in meinem Leben und alles, was diesen Platz einnehmen will, das muss ich immer wieder in die Schranken weisen. Da muss ich immer wieder sagen, nein, Gott, du bist heilig, dir gehört der erste Platz in meinem Leben und dir gebe ich den auch. Und jetzt springen wir mal zu Jakobus, Jakobus 4, die Verse 7 und 8. Da lesen wir nämlich, hier wird nicht dieses Bild des Götzendienstes gebraucht oder es wird nicht genannt, aber trotzdem lesen wir hier davon von einem geteilten Herz. Und das ist eigentlich das gleiche Bild, anders ausgedrückt, denn wenn wir Götzen in unserem Leben haben, dann ist unser Herz geteilt. Jakobus 4, 7 bis 8, da lesen wir, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist genau der Zustand. Wenn wir einen Götzen in unserem Leben haben, ist unser Herz geteilt. Und dann müssen wir wieder neu unser Herz heiligen und uns wieder neu auf Gott konzentrieren, ihn um Vergebung bitten und unser Herz wieder ganz ihm zur Verfügung stellen. Was Israel, wenn wir weiterlesen, in Jakobus jetzt, der Vers 9, da finden wir eine zweite Reaktion, die Israel auch gemacht hat. Wenn wir gerade in Jakobus sind, lesen wir einmal Jakobus 4, der Vers 9. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Also hier die ganz klare Aufforderung, wenn du im Götzendienst warst, wenn dein Herz geteilt war, ist die richtige Reaktion, dass wir trauern, dass unser Herz dadurch darüber zerbrochen ist, dass wir Gott die Treue gebrochen haben. Dass Gott nicht mehr die Nummer eins in unserem Leben war. Dass wir traurig darüber sind. Dass wir nicht einfach sagen, okay, gut, war alles nicht so schlimm, Gott, du vergibst mir ja. Ich kann immer wieder zurück zu dir kommen, also ist alles halb so wild. Ja, wir dürfen zurück zu Gott kommen. Und Gott, er vergibt uns wieder. Aber trotzdem, diese Trauer über die Schuld, die wir auf uns geladen haben, darüber, dass wir Gott eben den Platz, diese Ehre, die ihm gebührt, nicht gegeben haben, dass wir sie trotzdem fühlen und sagen, ja, Gott, es tut mir wirklich leid. Ich gehe da nicht einfach locker drüber hinweg, sondern ich bin mir bewusst, dass es falsch war und es tut mir leid, was ich gemacht habe. Israel hat es auch gemacht in 2. Mose 33, Vers 4. Das ist auch nach dieser Ereignis mit dem goldenen Kalb. Da steht, als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Und dieses seinen Schmuck nicht anlegen ist ein Zeichen der Trauer damals gewesen. Also Israel nahm dieses Problem ernst. Sie haben das Gericht Gottes erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott sich aus dem Lager entfernt hat, dass Gott sogar befohlen hat, dass Leute getötet werden. Und sie trugen Leid darüber, weil sie wussten, wir haben uns an Gott versündigt. Sollte auch uns bei uns so sein, wenn wir in Sünde leben, wenn wir Gott eben nicht mehr diesen ersten Platz in unserem Leben haben, dass wir sagen, ja Gott, es tut mir wirklich leid. Ich habe falsch gegenüber dir gehandelt. Aber das Schöne ist, was wir auch gerade eben in Jakobus gelesen haben, und das lesen wir auch bei der Geschichte vom goldenen Kalb, wir müssen nicht bei der Trauer stehen bleiben. Die Trauer gehört mit dazu, dass wir unsere Sünde ernst nehmen und uns traurig über diese Sünde sind, aber wir dürfen uns wieder Gott nahen. Israel, in 2. Mose 34, Vers 9, sie bitten Gott um Gnade. Wir lesen da, und er sprach, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein heilstarriges Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Und in Jakobus haben wir gelesen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Dass Gott uns nicht einfach wegstößt und sagt, okay, Henry, du hast dich jetzt einmal zu viel von mir entfernt, das war ein Götze zu viel, ich schreibe dich ab. Das tut Gott nicht. Sondern wir dürfen wissen, wenn wir es einsehen und wenn wir uns dann wieder Gott nahen, wenn wir Gott wieder sagen, Gott, ja, es tut mir leid und ich möchte wieder, dass du die Nummer eins bist. Ich möchte dir wieder nahen. Ich möchte wieder in diese Gemeinschaft mit dir kommen, die Beziehung zu dir leben. Dann ist das Wunderbare, dass Gott uns mit offenen Armen wieder annimmt. Dass Gott sagt, mein Kind, komm in meine Arme. Ich nehme dich wieder an. Ich vergebe dir und ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir haben. Für mich ist das etwas, was mir immer wieder Gottes Liebe zeigt. Dieser Aspekt, wenn wir untreu sind. Wir haben uns schon so oft, oder ich persönlich, habe mich schon so oft von Gott entfernt. Ich habe schon so oft gesündigt, obwohl ich also Dinge gemacht, wo ich ganz genau wusste, Gott will das nicht. Das ist falsch und ich habe es trotzdem gemacht. Oder ich habe mich gegen Gottes Willen gesträubt, wo ich wusste, okay, das und das ist richtig, aber ich habe mich dagegen gesträubt und vielleicht sogar nur widerwillig ja gesagt, okay Gott, wenn du das willst, dann mache ich es eben, aber nicht mit ganzem Herzen, nicht mit ganzem, ja, nicht, dass ich gesagt hätte, okay Gott, du machst das Beste für mich, also folge ich dir gerne, sondern oft, Wie oft war ich widerwillig da? Und habe Gott nur so, ja, mit Zähneknirschen gehorcht. Und trotzdem durfte ich immer wieder leben. Und das ist eben die Verheißung, die Bibel uns gibt, dass Gott immer wieder sagt, du darfst trotzdem zu mir kommen. Ich nehme dich trotzdem wieder an. Also wenn wir heute Morgen, wenn ich vielleicht dieses Thema angesprochen habe und du merkst, okay, ich sollte das wieder auf den Prüfstand stellen, ist wirklich Gott die Nummer eins in meinem Leben? Dann hab trotzdem diese Verheißung, ja, wir sollen Gott um Vergebung bitten, aber wir dürfen auch wieder zu ihm kommen und uns wieder neu auf ihn konzentrieren und sagen, ja, du nimmst mich wieder an und dafür ihn auch Danke sagen. Danke dafür, dass du mir vergibst und danke dafür, dass du mich wieder annimmst. Amen. Ich würde gerne zum Abschluss der Predigt noch beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen.